ARD Sounds.
Also wie ein Dating-Imperativ. Yeah. Verhaltet euch so, wie ihr auch gerne behandelt werden wollt. Und zwar stringent, weil die Dating-Kultur und die Liebe braucht es.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Wir sprechen heute über die Liebe. Wie haben Apps wie Tinder das Dating verändert? Was erwarten Männer und Frauen da? Und warum sind wir eigentlich so einsam wie nie zuvor, obwohl wir eigentlich sehr verbunden sind durch unsere ganzen Devices, die wir so haben? Und mit all diesen Fragen beschäftigt sich mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Frau Dr. Johanna Degen.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass Sie da sind. Man kennt Sie ja auch auf Social Media als Dr. Tinder oder Dr. Love. Sind das denn Namen, mit denen Sie gut klarkommen oder nervt das auch manchmal?
Mich nervt es gar nicht.
Nicht?
Ich finde, Spitznamen oder Kosenamen sind eigentlich meist ein Ausdruck von Liebe.
Ja.
Und da hätte man sich den jetzt selber ausgesucht. Nee, man bekommt sie ja auch geschenkt. Ich sehe es eigentlich als Geschenk. Ich denke immer, ach, wenn man es wert ist, dass jemand sich Gedanken macht über einen Spitznamen, ist schon viel gewonnen. Mhm. Und ich meine, weißt du nicht, auch Stuckrad-Barre, der hat gesagt...
Der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre?
Genau, der hat da irgendwie sowas gesagt in der Art wie... Hauptsache, man ist erkennbar, auf welche Art bestimmt die Welt. Und dafür soll man dann mal demütig dankbar sein. Und da reiche ich mich ein.
Da hat er recht. Haben Sie sich das überlegt mit dem Dr. Tinder? Oder wo kam daher der Name?
Das sind meine Studis gewesen. Und die haben es dem Spiegel erzählt. Und der hat das, wenn der Spiegel das sagt, dann ist das Gesetz.
Ist das süß. Ja, aber stimmt. Das ist was Liebevolles eigentlich, ein Spitzname, ne?
Ja, so habe ich auf jeden Fall Lust, das zu sehen.
Ja, ja. Wann hatten Sie denn das letzte Mal heute Ihr Smartphone in der Hand?
Ja, genau, bis gerade eben noch im Gespräch habe ich Flugmodus angemacht und noch schnell von einer Doktorandin auf die SMS geschielt. Ganz hektisch und es stört mich.
Was haben Sie denn für eine Bildschirmzeit?
Ah, das weiß ich tatsächlich nicht. Bestimmt viel, weil ich auch damit arbeite.
Mhm. Ja. Also ist täglich in Ihrem Leben, aber Sie machen auch Smartphone-Detox ab und zu mal, ne?
Also ich habe auf jeden Fall Strategien, um das einzuschränken. Mhm. Ich habe so ein Handycage und ich möchte das zum Beispiel nicht im Wohnzimmer haben oder ich versuche das auch dann zum Beispiel am Strand im Bus zu lassen. Und jetzt direkt nach dem Aufenthalt im schönen München werde ich auch wegfahren nach Rügen und da möchte ich es versuchen, 2 Wochen ohne Handy. Also ich werde meinen Computer mitnehmen und erreichbar sein und arbeiten, so ist es halt. Aber ich möchte mal gucken, wie es ohne Handy ist, weil die Forschung ja sagt, wenn wir uns mehr als 1 Meter entfernen, werden wir schon körperlich nervös. Und das möchte ich erstmal weiter mal fühlen und mich dann auch wieder setzen. Mhm. Das kann man sich sicherlich schnell abtrainieren. Und dann überführen wir das. Wir probieren es immer erst an uns selber gerne aus und dann prüfen wir das sozusagen in größeren Gruppen, in der Klinik und in den Unis. Und da freue ich mich drauf und ich fange an.
Sie haben ja 2 Teenie-Töchter. Was sagen die denn dazu? Dürfen die dann ein Handy haben?
Tja, das ist eine Trennungssituation und das ist jetzt ein bisschen demütigend, muss ich sagen, weil das ist ja auch ein Vater im Spiel, der tatsächlich der 12-Jährigen ein Handy gekauft hat und da war ich jetzt, das war nicht mein glücklichster und stolzester Moment und ich wurde auch nicht nach meiner Expertise gefragt. Und ja, so
gerade
ist
das. In Ihrem Beruf ist das bitter, ne?
Ja, also hinter der verschlossenen Tür gucken Sie mal, wie es da aussieht bei allen Menschen. Und ja, ich beobachte das jetzt, versuche so gut wie möglich zu hantieren und ich sage immer, besser Einigung als Hochkonflikt. Mhm. Aber man sieht ja schon, also sie hat eingeschränkte Funktionen, aber sie macht zum Beispiel viele Fotos von sich. Mhm. Und ich gucke mit sorgevollem Auge drauf.
Ja. Ab welchem Alter empfehlen Sie Smartphones? Was ja immer wieder eine Diskussion ist, also ab 13, ab 16, Social-Media-Beschränkungen und so weiter. Das ist ja ein Thema, das uns dieses Jahr ganz besonders beschäftigt, auch in der Politik.
Gar nicht. Ich empfehle gar nicht, ein Smartphone zu haben. Mhm. Ich empfehle, ein Dumbphone zu haben. Damit
was ist das? Dumbphone?
Ja, diese Nokia 3210, die können nichts. Genau.
Da kann man Snake spielen und das war's.
Snake, genau. Und Snake, kein Farbbildschirm. Und wenn man ein Smartphone hat, dann wenigstens diese Schwarz-Weiß-Apps vielleicht runterladen. Dann geht das schon mal mit dem Dopamin runter. Das ist ein ziemlich einfacher Trick. Das ist schon mal ein Mechanismus. Wenn die Farben nicht funktionieren, ist schon ein ganz großer Faktor, der einen anzieht, eliminiert. Mhm. Und ansonsten, also die negativen Effekte hat man ja auch bei Erwachsenen. Und unsere Studien mit Jugendlichen zeigen ja auch, die sagen immer, wenn wir sagen, und ist es problematisch mit dem Smartphone, sagen die, ja, wie bei den Erwachsenen, ihr habt ja noch entgrenztere Nutzung. Mhm. Da dürfen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Und klar, Jugendliche müssen wir beschützen. Ich bin eher für Social-Media-Verbote und wir sehen auch, jetzt haben wir in Schleswig-Holstein zum Beispiel an Schulen ein Handyverbot und es wurde innerhalb von 2 Tagen die Schulatmosphäre besser. Wir haben mit Lehrkräften dazu geforscht, die haben gesagt, eigentlich mit der Sekunde war der Schulhof voller Lachen. Und die Jugendlichen und Kinder haben sich sogar gewünscht. Auch die haben so eine Melancholie darüber. Ja. Und es hat total gut funktioniert und eigentlich auch sofort.
Ja.
Jetzt müssen wir uns auch mal überlegen, wie schwer kommen wir selber davon weg? Und das dann von anderen zu erwarten, wir müssen wirklich oder wir dürfen gemeinsam Verantwortung übernehmen und Maßnahmen in alle möglichen Richtungen ergreifen. Aber im Altersheim, sagt man das noch?
Pflegeheim.
Im Pflegeheim? Im Pflegeheim, finde ich, sollten die auch nicht alle am Smartphone sitzen.
Also das ist ja ganz erstaunlich, dass da noch nicht mehr passiert ist bei all dem, was wir eigentlich wissen darüber, was Smartphone-Nutzung macht mit jungen Menschen und Jugendlichen, dass es da immer noch so viel Zögerlichkeit gibt in der Gesellschaft, ja auch in der Gesetzgebung, finde ich. Und ich habe das selber festgestellt, meine Schwester hat einen 4-jährigen Sohn, meinen Neffen, und der hat nie Smartphones um sich herum. Also wenn das Kind im Raum ist, in der Wohnung, ist das Smartphone weg. Der sieht seine Eltern eigentlich nie am Handy, außer mal in absoluten Ausnahmesituationen. Und ich habe gemerkt, weil ich ihn oft betreue, das war richtig schwierig für mich am Anfang. Also dass das Handy einfach weg ist, nicht über Stunden aus meinem Umkreis verschwindet, ne? Da fühlt man sich irgendwie fast, als würde einem irgendwie ein Bein fehlen oder sowas. Ganz komisch.
Ja, das ist interessant, ja, weil man erlebt, das sind diese Cyborg-Erlebnisse, dass man das Gefühl hat, das gehört schon zum Körper.
Ja.
Also wie ein verlängerter Arm.
Ja.
Und wir haben ja auch eine habituierte Nutzung, nennt man das. Das ist automatisiert. Man weiß gar nicht, was man da jetzt nachgeguckt hat oder alles, was man erlebt, da versendet man quasi noch parallel ein Bild von dem Neffen und hat noch 6 Gespräche, aber wahrscheinlich sind doch auch gute Sachen passiert, oder? Nachdem man gestolpert ist, war es doch dann wahrscheinlich
natürlich
verlangsamt, resonierend und irgendwie verzaubert oder sowas.
Ja, und vor allem habe ich festgestellt, dass irgendwie hat es dann irgendwann angefangen, dass man das Gefühl hatte, man hat nur etwas erlebt, wenn man es dokumentiert und verteilt. Und da habe ich dann gemerkt, ich habe mit dem kleinen Jungen ganz viele tolle Momente und schöne Sachen erlebt, die ich nicht alle dann dokumentiert und fotografiert und weitergeschickt habe. Und das war viel schöner, weil ich viel mehr im Moment war und nicht gleich immer weitergedacht habe, den Schritt. Wie nehme ich die Situation auf? Wem schicke ich das jetzt? Ach, da guckt er so süß. Und das trage ich jetzt zu meinem kleinen inneren Schatzkästchen. Das kann mir auch keiner mehr nehmen.
Ja,
das reicht völlig,
schön,
ne?
Ja. Es ist auch bewiesen, dass wenn wir von schönen Momenten Fotos machen, die Intensität, also die Angenehmheit nimmt ab. Also wenn man am Sonnenuntergang sitzt, könnte man sich gönnen, das Foto nicht zu machen.
Man kann ihn ja sowieso nie so einfangen, wie man ihn fühlt. Das geht ja sowieso
und
nicht.
Und er wurde genug abfotografiert.
Ja. Sie lehren und forschen an der Europa-Uni Flensburg zu den Themen Liebe und Beziehung im digitalen Zeitalter. Beschäftigen Sie auch mit der gesellschaftlichen Bedeutung des Online-Datings. Waren Sie selber denn eigentlich auch schon mal auf so einer App unterwegs? Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie probieren alles auch aus.
Ja, das ist bei uns kein Dogma. Aber ich sag's mal so, das ist bei uns Dogma. Also wir versuchen alles erstmal selber. Also auch die KI-Companions haben wir uns runtergeladen und mit denen ein bisschen Zeit verbracht, autoethnografisch. Dass man auch erstmal, bevor man in die Forschung geht und auch dann gerne so eine Fingerzeig-Atmosphäre bekommt, sagen wir mal, lass uns dem mal selber aussetzen, auch mit den eigenen Bildern. Also fast alle bei uns im Lab haben das gemacht mit den eigenen Bildern. Und man kann mich auch ab und zu mal finden auf den Apps dann. Das wird sich manchmal für meine Studis auch. Das ist wichtig, weil man kann viele Theorien darüber haben, wie es den Menschen geht. Es ist nochmal was anderes, das zu fühlen und dann zu reflektieren und zu skalieren. Also ja, und ich war auch schon privat auf einer Dating-App. So hat er das angefangen. Ich war privat auf der Dating-App. Und das, was ich gesehen habe, fand ich so skurril, dass ich meiner damaligen Doktormutter Screenshots geschickt habe. Und das hat... Das ist ja mein größtes Forschungsprojekt, mein damals größtes Forschungsprojekt oder vielleicht über die Jahre sogar das längste Forschungsprojekt angestoßen. Mhm. Ja.
Was war denn das für ein skurriles Bild?
Ja, das war ein nackter Mann mit Fisch, den er so gehalten hat und das oben an der Küste wohl. Aber da habe ich gedacht, da mache ich schnell einen Screenshot.
Also Fische gibt es auch in Bayern, wir sind nicht an der Küste, aber das ist irgendwie ein sehr beliebtes Motiv, dass sich Männer so bis zum Knien im Wasser mit einem riesen Fisch fotografieren. Das habe ich auch schon festgestellt.
Sehr archaisch, aber funktioniert nicht gut. Hat sich jetzt ja auch abgenutzt. Ne? Die Geschichte war, glaube ich, lustiger damals. Das war vielleicht 2017 und heute.
Ist bei mir auch schon ein paar Jahre her, muss ich sagen, dass ich da mal unterwegs war. Aber auch so Rennsporträder, schnelle Motorräder, Autos, Tennis, Golf, das wird alles so gezeigt. Ist es nach wie vor so, dass Männer sich so präsentieren?
Ja, also Statussymbole werden eingesetzt. Da gehört der Fisch zu, genauso wie die teure Uhr, aber auf eine ganz bestimmte kulturell angepasste Art und Weise. Mhm. Zum Beispiel, ich bin auch viel im asiatischen Raum, auch in der Forschung, und da zeigt man das ja sehr demonstrativ, wenn man ein großes Auto hat. Da ist es nicht tacky, sondern das ist das sexy. Und bei uns ist das ja mehr so beiläufig. Man braucht einen guten Grund. Frauen brauchen einen guten Grund, wenn sie ihren Körper zeigen. Also man... Wenn man ein Bikini-Bild einstellt, dann wird gesagt, es ist nur legitim aus Männerperspektive, wenn man zum Beispiel beim Beachvolleyball ist, aber nicht, wenn man sich einfach zeigt. Ah. Und andersrum ist es auch so. Also man braucht dann wirklich, man muss gerade wirklich Frisbee spielen mit seinem Hund, aber wenn man mit ihm willentlich posiert und das ist die Wirkung, dann wird es eher verurteilt. Also es ist ja gestellt, aber es soll so ganz zufällig wirken. Das ist das erfolgreichste Bild.
Also man braucht eine Beratung bei Ihnen, wenn man ein gutes Profil erstellen will, ich sehe schon. Wie sieht denn eigentlich so ein typisches Tinder oder Bumble oder Hinge-Date heute aus?
Kurz. Kostengünstig.
Okay.
Und neben vielen anderen. Die Prinzipien vom Dating haben sich entlang der Online-Dating-Kultur verändert. Mhm. Also auch wenn man das Date jetzt außerhalb der Apps arrangiert, unterliegt man trotzdem noch der Online-Dating-Logik. Also es bleibt nicht in den Apps, sondern wir haben es uns kollektiv antrainiert zu ghosten. Wir ghosten auch unsere Therapeutin, einen Handwerker, den wir selber angerufen haben, die Tante. Also solche Dinge verändert, und dazu zählen eben zu diesen grundsätzlich veränderten Dating-Prinzipien zählt eben Parallelität, dass man mit mehreren schreibt, Risiko verteilt. Es hat allerdings einen Preis, ne? Man verliert Spannung und Tiefe. Und eine Low-Cost-Logik, also wir versuchen wenig zu investieren, wenig Emotionen, wenig Zeit, wenig Geld. Mhm. Wir verbringen viel Zeit in den Apps, aber nicht so gerne in der Vertiefung mit der einzelnen Person. Das scheint uns dann sozusagen ein bisschen schlecht kalkuliert, das ist die Logik dahinter. Genau, deswegen halten wir die Dates zum Beispiel auch kurz, und wir haben eine negative Antizipation. Das heißt, wir versuchen schon vorher wenig zu erwarten. Mhm. Und da muss man sagen, aus der Sozialpsychologie, das ist nicht so eine gute Idee, weil damit installiert man auch das Schlechteste im anderen. Man wartet quasi nur auf den Checkout und dann...
Dass man eine Bestätigung bekommt für seine Vorurteile sozusagen gegenüber dem anderen Geschlecht.
Wenn man mit jemandem Zeit verbringt, der von einem sehr begeistert ist, nähert man sich seinem idealen Selbst an und andersrum. Mhm. Also es heißt wirklich eine negative, selbsterfüllende Prophezeiung, und es ist auch eine unangenehme Dating-Atmosphäre entstanden. Wir sind in einer Dating-Erschöpfungs-Ära.
Das ist schon so, oder? Dass diese Dating-Fatigue, von der liest man ja auch ganz viel, diese Müdigkeit, die stellt man schon auch fest, wenn man mal ein paar Jahre Männer oder Frauen links, rechts gewischt hat, irgendwann kein Bock mehr.
Genau, und das Wischen, aber auch die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, dass es zuverlässig wirkt, die Art, wie wir daten und auch die Art, wie wir Sex haben, ist eher performativ, und dann will wenig Resonanz entstehen, und dann fragen sich viele, ja, lohnt sich das hier eigentlich noch? Also eine negative Kosten-Nutzen-Ratio.
Ja. Also Sie haben gerade schon gesagt, dieses Ghosten, also dass sich jemand einfach nicht mehr meldet, quasi bei so einer App ein Match auflöst und verschwindet im digitalen Nirvana, das haben tatsächlich viele Menschen auch mit in ihr richtiges Leben genommen. Gibt es denn auch positive Dinge, die Menschen in ihr richtiges Leben übertragen haben?
Also Dating-Apps, die können auch richtig viel. Insgesamt Digitalität kann auch viel. Nur meistens ist es so, dass die Art, wie wir sie nutzen, nicht das Beste davon rausholt. Mhm. Es gibt aber Potenziale. Zum Beispiel, viele sagen auch, Dating-Apps haben sie nach einer Ehekrise ins Leben zurückgeholt. Oder marginalisierte Gruppen können Gleichgesinnte finden. Das ist jetzt keine Lappalie. Nicht jeder ist in München im Zentrum, wo es auch viele Clubs für alle möglichen Anliegen gibt.
Ja.
Also in Kleinstädten ist immer noch super viel Diskriminierung. Menschen, die mit Behinderung oder die keine Zugänge haben, die können darüber auch in Kontakt kommen. Oder unter der Pandemie, da war das manchmal der einzige Ort, wo man in Kontakt kommen konnte mit jemandem außerhalb der eigenen WG oder Familie, wo ja auch sehr viel Druck war und sehr viel Konflikt, auch Hochkonflikt. Also, und man kann ja auch einfach pragmatisch in Kontakt kommen. Die Hälfte der Paare trifft sich online, die in den letzten 5 Jahren zusammengekommen sind. Und es hat sogar Vorteile für Beziehungen. Viele sagen ja, sind das schlechtere Beziehungen? Nein.
Gibt es keinen Unterschied eigentlich, egal wo man sich trifft?
Ja, genau. Die Beziehungsführung insgesamt hat sich verändert, aber nicht entlang des Ortes, wo man sich getroffen hat. Und man hat sogar einige Vorteile, nämlich, dass man außerhalb der eingefahrenen Rolle daten kann. Mhm. Wenn man jetzt in der Clique ist, man vielleicht auch schon mit mehreren zusammen gewesen oder ist so der Klassenclown, dann kann man sich
neu erfinden, so, ne?
Ja, wir sagen immer, das enthistorisiert. Man kann sich quasi jeden Tag, man kann sich auch ausprobieren. Mhm. Man kann sogar mit Geschlecht, ne, in der, mit Transsexualität ist das auch wichtig. Man kann mal andere Pronomen ausprobieren. Mhm. Aber in anderen Graduierungen ja eben auch auf allen Skalen. Und das macht richtig viel aus und das macht auch frei.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, die Beziehungsführung hat sich verändert. Inwiefern?
Oh, das ist eine große Frage. Ich fange mal irgendwo an und Sie fragen weiter. Also wir sind alle in unseren Beziehungen vor diesen, ja, auf dieser Bühne der unendlichen Alternativen. Jeder hat ja den Single-Club in der Hosentasche. Jeder weiß, ich könnte mich jetzt hier auf im Badezimmer einsperren und so ein Profil öffnen und könnte den Marktwert checken oder flirten, Sexting betreiben, mir eine Affäre organisieren. Dafür muss ich nicht mehr ins Nachbardorf fahren und in den Instanzlokal gehen. Ja. Und es fühlt sich so an, als wäre gleich um die Ecke, und ist ja auch über diese GPS-Funktion so, würden unheimlich viele attraktive Möglichkeiten warten. Gerade die, die nicht beim Online-Dating dabei sind oder beim Daten, finden ja diese Szene oft interessant. Also Menschen in Langzeitbeziehungen sind ja oft so, oh, erzählt mir mal alles, was ihr so erlebt.
Total, da wird man ausgequetscht als Single.
Genau.
Was hast du Wildes erlebt?
Also es gibt sogar so einen richtigen Dating-Night. Und das hat sich aber verändert mit dieser Idee, man hat Zugriff auf so viele, die auch verfügbar wären. Viele andere Dinge haben sich auch verändert. Die Beziehungen stehen sehr unter Druck. Wir haben ganz andere, also einfach durch existenzielle Fragen. Wir haben Neonihilismus, also so eine Entzauberung und Sinnentleerung, moderne Form von Depression, die so kollektiv auftritt.
Mhm. Misstrauen. In Beziehungen.
Ja, Misstrauen in, ja, generell, aber das überschattet ja Beziehungen. Mhm. Also wir haben Misstrauen in andere, wir sind nicht besonders gut sozial eingebettet, also kompensieren wir auch nicht besonders gut. Wir haben eine hohe Arbeitslast, Geldsorgen, und dann überfrachten wir die Liebe mit der Idee, wie viel sie kompensieren und tragen soll. Also ein Ausgleich für einen Job, der mir sinnlos und prekär vorkommt, kann eine Liebesbeziehung kaum leisten und schon gar nicht auf Dauer.
Also der Druck erhöht sich auf eine Beziehung.
Zukunftsängste, die Frage, ob man noch Kinder kriegen sollte, lohnt sich das? Jetzt habe ich letztens eine lustige Analyse gelesen, da stand, oder lustig in Anführungsstrichen, das ist wie früher mit den Pferden in den Städten. Es gab ganz viele, aber dann brauchte man sie nicht mehr. Und jetzt gibt es die nur noch für die, die sie wirklich sich leisten können. Und ja, das ist nicht von mir. Und so ähnlich ist mit Kindern. Wo, also sozusagen die Funktion ist nicht da, sie sind extrem teuer und es wird sozusagen nicht belohnt. Mhm. Und deswegen könnte man das sozusagen auch rationaler betrachten. Aber das schattet, das wirft so seine Schatten. Und dann haben wir so auch viele Ideen, was Liebe alles können soll. Wir alle diskutieren, ob wir Beziehungen öffnen sollen. Jetzt wird man ja schon fast bedauert, wenn man in einer Langzeit-Hetero-Beziehung ist.
Aber das ist dann schon auch nur im gewissen Bubbles, oder? Also ich kenne jetzt keinen in meinem Freundeskreis, Menschen, die jetzt glückliche Beziehungen führen seit vielen Jahren, die darüber diskutieren, die Beziehung zu öffnen. Ist das so ein Trend gerade?
Also es sind nicht die meisten Beziehungen geöffnet, aber es sind sehr, sehr viele Beziehungen. Es wird immer so mitdiskutiert. Mhm. Also so, oh Mann, man hat so viele Probleme, man hat vielleicht sexuelle Lustlosigkeit, könnte man öffnen. Der Satz fällt schon sehr, sehr schnell jetzt, weil man es einfach...
Sie haben ja auch eine psychotherapeutische Praxis für Paartherapie unter anderem, und da begegnet Ihnen das auch.
Ja, und total viel. Also vor 5, 8 Jahren war das kaum, da war das nur mein Kollege Jonas Barmert, der hatte eine Schwerpunktpraxis, der hatte das und alle anderen nicht. Und weil ich auch als Lehrtherapeutin arbeite, und jetzt ist es überall Thema. Also das ist nicht so, dass die meisten offene Beziehungen haben, aber es ist einfach im Diskurs was verändert, deswegen denkt man die Möglichkeit mit. Mhm. Und diese Abwertung von Langzeitbeziehungen, also heutzutage, wenn man sagt, bin seit 20 Jahren in einer Beziehung, sind die Menschen jetzt nicht unbedingt ungebremst begeistert, sondern eher skeptisch, ob das nicht langweilig ist. Habt ihr denn noch Sex? Wieso? Also man muss sich ja schon fast umgekehrt rechtfertigen. Mhm. Wir gehen ja davon aus, sozusagen, der Sex endet heute in der Ehe. Früher hat er dort angefangen. Mhm. Und das, die Langzeitbeziehung, gerade die heterosexuelle, hat jetzt nicht den allerbesten Stand, ne, sondern eher skeptisch.
Ja, ja. Also ich finde das nach wie vor total toll, wenn man so lange zusammen ist und glücklich zusammen ist. Und ich glaube, der Punkt ist ja auch, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, dieses Performative, das muss man einfach auch mal rauskriegen aus Beziehungen, oder? Also weil Menschen verändern sich, Beziehungen verändern sich, Bedürfnisse verändern sich, man muss einfach im Gespräch bleiben, oder?
Ja, und Entwicklung ermöglichen. Ja. Also auch, ich sage immer, wo sind denn diese Geschichten von langen Beziehungen? Die gehen nämlich so, guck mal, da sind Gabi und Martin. Sie ist zweimal fremdgegangen, dann sind die auseinandergezogen, die haben sich dreimal getrennt. Die Geburt von ihrer Tochter war total schwer. Danach hatten die 4 Jahre keinen Sex und dann hat er mit Pornos kompensiert und dann ist er darüber weggekommen. Die haben 2 Therapien gemacht und jetzt geht's denen richtig gut. Guck mal, die haben dann Flirt am Buffet. So sind Ehen. nicht. Man trifft sich, verliebt sich, ist sich intim nah, hat Kinder, was auch keinen Effekt hat und lebt glücklich am Starnberger See. Diese Beziehung. Und das ist auch schade, dass wir das nicht erzählen, weil die Liebe ist komplex und ringend. Und aufgrund dieser glattgezogenen Ideen sind wir mal sehr schnell dabei, es auch wegzuwerfen oder zu verkennen.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass man das zu schnell aufgibt in vielen Beziehungen?
Beides. Ich finde, ich sehe ganz viele Beziehungen, die richtig umeinander ringen und viele, die auch aneinander festhalten und heutzutage auch immer mehr, die sich nicht leisten können, voneinander zu gehen. Mhm. Und da sehe ich ja auch, dass man es nicht schnell aufgibt. Aber man ist sehr schnell so dabei zu sagen, es ist zerrüttet und falsch. Mhm. Wenn das so holperige Narrative werden, weil wir die nicht viel erzählen. Ja. Aber so sind Ehen. Ein Auf und Ab, ein Entlieben und Verlieben und umeinander kämpfen und beieinander bleiben, obwohl es keinen Spaß macht, manchmal jahrelang. Mhm. Aber ich würde auch nicht sagen, das muss man durchhalten.
Ja. Es ist halt immer dieses Kunststück, den Moment zu erwischen, wo man sagt, okay, wir haben eine schöne Zeit verbracht, wir müssen jetzt getrennte Wege gehen. Ne? Die Flüsse fließen jetzt auseinander. Das ist halt immer so eine ganz schwere Entscheidung, finde ich, auch in Beziehungen.
Man verabschiedet sich eben immer von einem Leben. Und man wird beides bereuen. Man bereut, wenn man bleibt und man bereut, wenn man geht. Man bereut, wenn man heiratet, man bereut, wenn man es nie gemacht hat. Das ist so. Und man verliert ja auch eine Version seiner selbst. Man lebt nicht alle Versionen seines Lebens. Und das ist eine taffe Wahl.
Ja.
Viele haben auch so eine Trennungsambivalenz. Die kommen paartherapeutisch, wollen eigentlich sich näher kommen und dann merkt man, einer ist eigentlich gar nicht mehr so richtig dabei. Und dann macht man so eine therapeutische Figur der Konturierung. Man sagt so, oh, das finde ich jetzt gar nicht so plausibel, dass sie noch zusammen sind. Also man macht den Druck hoch und dann sagt oft die Person mit der Trennungsambivalenz, doch, aber ich habe ihn ja so gern oder so. Also das ist nicht so eindeutig und einfach.
Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, liebe Frau Degen. Haben wir auch für Sie gemacht. Jetzt haben wir schon so lange geredet. Ne? Normalerweise kommt es immer ganz am Anfang, aber es war so spannend. Aber Sie dürfen den jetzt vorlesen, bitte.
Okay, also ich heiße Johanna Degen. Ich heiße auch Johanna Lisa Degen, das wissen gar nicht so viele. Und befasse mich mit Liebe und Beziehung im digitalen Zeitalter. Auf meine akademische Karriere, meine Forschungsprojekte und mein Haus am Meer bin ich stolz. Denn leicht hatte ich es nicht. Stimmt, Schulabbruch, also ich bin nach der 10. Klasse rausgegangen. Hotelausbildung, Arbeit, Abitur nachgeholt und Fernstudium und schließlich der Einstieg in die Wissenschaft. Das stimmt, ich bin auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Forschungsinteresse hat übrigens ein nackter Mann mit Fisch geweckt, trotz meiner eher ja, dunklen Kindheit. Ich war nicht auf dem Sonnenpfad unterwegs, das stimmt. Habe ich gelernt, darauf zu vertrauen, dass es immer weitergeht. Meine Kraftquelle ist das Meer, das Schwimmen, das Kitesurfen, das Winterbaden und aufs Wasser schauen. Auch meine Kolleginnen und Kollegen. Das Schaffende, wenn es jetzt noch mit einem, oh ja, da zeichnet sich auch was ab, wenn es jetzt noch mit einem Ruf als Professorin an einer Uni klappt und wir uns alle wieder mehr miteinander verbunden fühlen, wäre ich schon ziemlich zufrieden. Da wäre ich sehr zufrieden. Ich bin schon zufrieden und dankbar, sehr dankbar. Und es zeichnet sich auch etwas in Richtung Ruf ab, aber ist noch nicht unterschrieben. Mein Tipp, öfter mal das Handy weglegen und echten Begegnungen und Erlebnissen wieder mehr Chancen geben. Genau. Nichts passiert, wenn ihr es weglegt, außer dass es einem kurz langweilig ist und dann besser geht.
Sehr schön. Echte Begegnungen, davon haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, aber das ist ja in der Lebensrealität gar nicht so einfach. Also meinen Sie damit Menschen ansprechen oder echte Begegnungen? Also weil wenn man auf einer Party ist, sind da meistens nur Paare. Es ist gar nicht so leicht, ne?
Ja, ich meine, die Resonanz, die sich im Leben anbietet, erkennen und zulassen. Mhm. Also sozusagen sich dem Leben aussetzen und mitkriegen, wenn was Bedeutungsvolles passiert. Auch wenn es vielleicht nicht ins Erwartbare passt, wenn es komisch ist. Manchmal ist auch ein einsamer Abend voller Resonanz. Also kann ich noch merken, wenn die Welt zu mir spricht. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Und man kann viel Begegnung schaffen. Hochgucken, lachen, Handflächen zeigen, sich ansprechbar machen. Das haben wir uns sehr gut abtrainiert, gemeinsam alle zusammen. Wir sind sehr verunsichert, wie man sich jetzt annähert. Mhm. Wenige werfen den koketten Blick. Das kann man auch entgegen seiner sexuellen Orientierung machen. Man kann auch den koketten Blick einfach einladend, Menschen begeistert angucken, sogar im Supermarkt. Viele sagen ja auch, sie erleben Einsamkeit, sehr starke Einsamkeitsanstiege in der Gesellschaft. Und da sagen viele, es guckt ja nicht mal jemand hoch.
Das ist auch ein Grund dafür, dass wir uns oft einsam fühlen, obwohl wir eigentlich digital so verbunden sind, dass wir einfach im täglichen Leben die Sensoren nicht mehr scharf stellen füreinander.
Und Einsamkeitsgefühle hat man vor allen Dingen dann, wenn man umgeben ist mit Sozialität, an der man nicht Teilhabe hat. Mhm. Also dieses, ich wandere durch Das ist jetzt das extreme Bild, ne? Also wir haben viel Einsamkeitsforschung gemacht. Ich wandere so durch die Straßen am Heiligabend und überall sind die Lichterketten an, durch die Fenster, sieht super romantisch aus und ich habe niemanden.
Ja.
Aber es ist eigentlich nicht so schlimm und hinter den meisten Scheiben ist Krach. Also die da sind, werden vielleicht gerne einsamer mehr. Und ich sage nicht, dass das eine Bagatelle ist, aber erstens so schön, wie es im glitzernden Licht aussieht, ist es auch wieder nicht. Und manche hinter den Scheiben würden lieber durch die Straße wandern. Und es hat auch eine Schönheit. Damit meine ich nicht, dass es nicht schlimm ist. Mhm. Sowas.
Mhm. Okay, verstehe. Ihre akademische Karriere haben Sie sich ja hart erarbeitet nach einer Ausbildung. Also war ja wirklich ein steiniger Weg, den Sie wirklich toll durchgezogen haben. Bewundere ich sehr. Neben im Beruf, im Hotel haben Sie ja Abitur nachgeholt, haben studiert. Also das ist wirklich beachtenswert. Los ging das ja in ihrer Kindheit mit einer Trennung, da waren sie noch ganz jung, ne? Da waren sie 2 Jahre alt, haben ihre Eltern sich getrennt, sie sind da beim Papa aufgewachsen, alleine, die 2 Halbschwestern waren dann von der Mama sozusagen bei ihnen.
Nee, ich hatte eine Stiefmutter sozusagen, in Anführungsstrichen, aber nicht so richtig mütterlich gelaufen und eine Halbschwester beim Vater und eine bei der Mutter,
Aber die sind beide auch jünger.
7 und 10 Jahre jünger als ich.
Okay, das heißt nicht so wirklich zusammen aufgewachsen,
nee,
als Schwestern dann.
Okay.
Und was war dunkel an Ihrer Kindheit, weil Sie das gerade auch bestätigt haben im Lebenslauf?
Ja, damals in den 80ern bei einem Vater aufzuwachsen ist schon auch was Besonderes. Das ist anders, glaube ich, auch als heute die Väter sind. So ein alleinerziehender Boomer-Vater ist was anderes nochmal.
Gibt es natürlich immer noch sehr selten alleinerziehende Väter.
Ja, müssen wir
mal ehrlich
sein.
Noch größer die Ausnahme. Ne?
Mhm. Aber auch so Wechselmodelle und so, das gab es ja irgendwie nicht so richtig. Und die waren nicht im Guten auseinandergegangen, haben es auch nicht zusammen hingekriegt und haben es auch noch nicht so gut. Heute, finde ich, ist die Gesellschaft auch so sehr viel reflektierter. Es gibt immer noch viel Last in Patchwork und Trennungsfamilien. Aber ich habe das Gefühl, damals waren diese Effekte noch ungebremster und unreflektierter. Mhm. Es wurde dann zum Beispiel nicht sehr viel Fokus darauf gelegt, das psychologisch gut zu begleiten. Mhm. Wie redet man über den anderen? Welche Spannungen gibt es auch implizit? Wie kann man es gut auffangen? Wie kann man trotzdem Wärme transportieren? Und dann müssen wir auch mal ehrlich sagen, in vielen Patchwork-Familien läuft es schwierig mit Kindern, die nicht biologisch die eigenen sind. Mhm. Wir überfordern auch Patchwork-Familien. Ich kann das heute als erwachsene Frau verstehen, aber als kleines Kind nicht. Mit der Stiefmutter, das war eher ein schräges Verhältnis und ich hatte da keine Worte für. Und dann meine Mutter quasi erst später im Leben sind wir uns erst wieder näher gekommen und ach.
Das heißt, als kleines Mädchen hatten Sie gar nicht so viel Kontakt zu Ihrer Mama dann?
Nee, das ist, glaube ich, auch ein krasser Einschnitt. Ja. Kann man auch verstehen. Ich will es jetzt auch nicht dramatisieren. Ich versuche eigentlich auch immer, ist es wahr, aber ich sage immer, nach dem Durcharbeiten, dass, wenn man es durchgearbeitet hat und angenommen hat, dann nicht zu viel Fokus, das eigene Leid nicht zu ernst nehmen, dann lebt sich's leichter.
Ich finde es immer ganz interessant, weil ich finde, das ist auch was sehr Weibliches, dass man die eigene Erfahrung, das eigene Trennungstrauma, und das ist ein Trauma, wenn man ein Kind ist von Eltern, die sich trennen, die es nicht gut hinkriegen, dass man das dann auch noch als Erwachsene und noch dazu in ihrer Profession so relativiert, weil das ist ja ein Gefühl und das ist ja komplett valide, oder?
Das stimmt, ich fand es total schlimm.
Ja.
Und ich möchte aber trotzdem, ich finde es gewinnbringend sozusagen, jeder trägt sein Paket und ich möchte aber trotzdem das ganze Leben leben mit dieser Sache. Also ich sage immer, ich mache oft ein Sinnbild auch mit meinen Patientinnen und Patienten. Zum Beispiel bei Angst ist es einfach zu verstehen oder bei Depression oder auch bei Trauma. Es ist wie so eine Wolke und die kann alles überschatten. Mhm. Oder man macht so eine kleine Hundeleine an seine Wolke und lehrt der Wolke, dass sie höchstens bis zur Hacke nach vorne kommt und läuft so mit einer fröhlichen oder traurigen Wolke durchs Leben, aber hat trotzdem einen guten Lebensweg. Ja. Und die Wolke geht vielleicht nicht weg, aber die hat vielleicht dann irgendwann auch eine pinke Schnur. Mhm. Und dann sitzt man gemütlich und guckt über die Berge und die Wolke ist hinter einem. Aber
schönes Bild.
So versuche ich das auch zu machen. Ich denke auch manchmal, ich vertraue manchmal auch dem Leben. Es hatte bestimmt irgendeinen Sinn. Mhm. Und was anderes, wer weiß, wie es anders besser oder anders gewesen wäre. Ich sage immer, das Leben ist schlauer. Ich vertraue darauf, dass das Leben klüger ist als ich. So ein bisschen hilft man sich so raus. Oder und dann, ich war auch nicht cool. Ein bisschen so Mobbing und ich war auch nicht so ein glücklicher.
Als Schülerin?
Ja, ich war da nicht. Ich war da noch nicht so. Das mit der Coolness.
Ich hätte sie jetzt so als Klassensprecherinnen-Typ eingeschätzt, nicht?
Nee, ich hatte so ganz zu spät eine Zahnspange, auch so ein bisschen, ne? Da hat sich keiner so gekümmert und dann hatte ich so ganz schiefe Zähne. Ich war nicht so, dann keine guten Haare, keine coolen Klamotten. Es lief nicht gut.
Das ist ja dann aber auch wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn man mit einem Vater als einzigen Ansprechpartner aufwächst und die Mutter so ein bisschen weiter weg ist, weil es gibt ja durchaus Themen für eine junge Frau, für ein junges Mädchen, die vielleicht ein bisschen intimer sind und so weiter. Hatten Sie denn da eine andere weibliche Ansprechperson in Ihrem Leben?
Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Und die Tragweite, die wird einem vielleicht jetzt erst so klar, ne? Aber ja, das ist ein anderes Leben dann.
Was da was gefehlt hat einfach, genau. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Sie haben die 10. Klasse abgeschlossen und dann eine Ausbildung im Hotelfach gemacht. War das ein Wunsch oder war das einfach so, ich muss jetzt halt mal eine Lehre machen?
Ich habe das Gefühl, das war auch so in so einem reizreaktiven Überlebensmodus und sehr viele Selbstzweifel. Das schaffe ich nicht. Muss jetzt auch irgendwie, und ich bin auch sehr, sehr früh dann ausgezogen und war dann irgendwie so, musste dann, ja, irgendwie habe ich so gedacht, ja, dann bin ich selbstständiger und das ist eine gute Idee. Mhm. Genau, und dann war ich da im Hotel, habe auch schnell gemerkt, das ist nicht, aber bei uns in der Familie bricht man nichts ab. Also habe ich das fertig gemacht.
Durchgezogen. Und dann haben Sie Deutschland verlassen, sind nach Kopenhagen gegangen, wegen Job oder wegen Liebe, was hat Sie da hingezogen?
Genau, ich habe noch Abi gemacht, dann bin ich aus dem Hotel raus, also so schnell es eben ging mit der Verkürzung und dann ins Abitur und nach dem Abi bin ich nach Kopenhagen gegangen. Mhm. Das war auch mehr so, ich wusste, ich brauche einen Neuanfang und das war aber mehr Zufall, ich kannte da Leute.
Okay.
Aber nicht wegen der Liebe, aber da gab es einen Anschlusspunkt und da habe ich mich so ein bisschen dran gehängt. Mhm. Das hat geholfen und das hat alles geholfen. Andere Sprache, anderes Lebensgefühl, wenn man auf einer anderen Sprache plötzlich lebt, das hat viel für mich verändert, habe ich viel Kraft geschöpft, nochmal ein neues Narrativ. Ich sage das auch oft, welche Geschichten wir erzählen, das entwickelt sehr viel Kraft. Und da konnte ich neue Narrative entwickeln. Mhm. Hat gut getan. Da habe ich ganz lange auf Dänisch gelebt, auch gar kein Deutsch gesprochen, weil ich mich nur mit Dänen umgeben. Und,
das heißt, Sie sprechen fließend Dänisch?
Ja, aber nicht ohne Akzent, wie es so ist, wenn man da, aber fließend, genau, ich habe da diese höchste Sprachstufe oder so erreicht. Ja. Aber das war interessant für mich, einfach nochmal ein anderes Lebensgefühl zu haben und das habe ich mir auch ein bisschen behalten.
Mhm. Sie haben 2 Masterstudiengänge dann noch obendrauf gesetzt, in Psychologie promoviert. Auf Online-Dating kamen Sie wegen des Mannes mit dem Fisch. Das ist echt eine lustige Geschichte. Was waren denn dann aber so Ihre eigenen Erfahrungen? Also Sie haben mir vorhin erzählt, Sie waren auch privat unterwegs auf Tinder. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht? Weil meine ersten waren ehrlich gesagt eine Katastrophe. Ich habe mich mit dem ersten Tinder-Date gleich mal zum Abendessen verabredet. Episch. 2,5 Stunden, ich bin nicht weggekommen. Ein schrecklicher Typ. Das waren so meine Anfängerfehler, die ich gemacht habe vor einigen Jahren.
Wie schön. Aber Sie sind da geblieben, wie nett. Weil,
ich war zu höflich. Ich
bin zu gut, das ist aber wirklich nett. Ich habe eine von meinen Probandinnen, die hatte sich auf ein Date eingelassen, da hat der Mann auf dem Hacken kehrt gemacht, weil er sie nicht attraktiv fand. Und das hat auch gesessen.
Also wie
da
brutal.
Waren sie, ja, da waren sie viel netter. Mhm. Und ein bisschen, ich finde das eigentlich schön, weil ein bisschen Rücksicht braucht die Datingkultur. Man riskiert sich ja, setzt sich dahin und investiert und zeigt sich. Ja. Das heißt nicht, man muss ausharren.
Nee.
Beides stimmt. Ja, wie waren denn meine eigenen Erfahrungen? Ich war da ja schon mit meinem Baby. Da hatte ich ein kleines Baby und an meinem freien Abend habe ich mich ins Hafenhotel gesetzt in Flensburg und habe dann irgendwie mich da verabredet und Gin Tonic getrunken und mich mit dem Barkeeper unterhalten. Ja, komisches Bild eigentlich.
Und das, ich glaube, ja, das können viele Mamas nachvollziehen.
Sehr vulnerabel. Wer bin ich denn jetzt mit einem kleinen Baby und... Das war alles sehr surreal. Schon in der Schwangerschaft wusste ich, dass wir uns auseinanderdividieren und dann war das war eine vulnerable Position. Heute denke ich, wieso? Es war doch eigentlich alles gut. Aber das habe ich nicht so gesehen, den Horizont nicht so gesehen. Dann denkt man ja auch erstmal, wie geht das denn jetzt mit diesem Körper und diesem Status? Und Mütter im Online-Dating haben es ja auch nicht so leicht. Das habe ich auch so gefühlt. Mhm. Neuere Studien zu Müttern im Online-Dating sind eher positiver eingefärbt. Sie machen oft gute Erfahrungen.
Ja. Ja, ich glaube, vielleicht, das ist ja auch so, dass viele Männer sich einfach noch Familie wünschen und das hat bisher noch nicht so geklappt bei denen und die sind dann vielleicht ganz froh, wenn es schon ein Kind gibt. Das kann ja auch sein. Also ich kenne so jemanden zum Beispiel. Bei dem war das ganz genauso.
Das ist natürlich schön, wenn sich das jemand wünscht, kann es ein Vorteil sein. Ansonsten, diese Sache mit fremde Kinder großziehen oder nicht eigene Kinder großziehen, ist für viele auch tricky emotional. Und was dann da so an Spannungen entsteht, erst recht, wenn, also die einfachste, empirisch einfachste Konstellation ist, einer hat eben gar keine Kinder und möchte auch nicht. Oder noch einfacher, beide haben die gleiche Anzahl Kinder, die sie mitbringen und möchten keine weiteren gemeinsamen. Mhm. Und das Schwierigste ist, einer bringt mit und dann gibt es noch ein gemeinsames Kind. Also statistisch, bei ihm darf es trotzdem anders sein.
Ja, natürlich, natürlich. Also Ihre Erfahrungen waren positiv, kann man das so sagen? Oder haben Sie auch mal erlebt, dass Sie geghostet wurden?
Ich glaube, ich habe alles erlebt, wie alle anderen auch. Ich habe mich aber auch selber schrecklich verhalten. Ich muss sagen, ich bin auch eine Red Flag gewesen manchmal.
Wieso das denn?
Ja, mit zu vielen geschrieben oder dann mit irgendjemandem nicht mehr geschrieben. Dann schreibt die Person, ja, dann klinke ich mich mal hier aus. Und dann hat mich das irgendwie wieder getriggert. Dann habe ich wieder die Konversation aufgenommen, obwohl ich einfach nur hätte schreiben sollen, ja, okay.
Okay,
danke.
Verstehe.
Und solche Sachen. Das
würde ich heute auch nicht mehr machen.
Nein, das würde ich heute nicht mehr machen. Damals, und das ist schade, ne? Aber hinterher ist man schlauer. Ich würde es heute anders machen.
Ja. Sie haben gerade erzählt von einer Patientin oder Klientin, die erlebt hat, dass der Mann sich auf dem Hacken umgedreht hat. Und da denke ich mir immer so, was machen solche Erfahrungen mit dem Selbstwertgefühl von einer Frau oder einem Mann? Passiert ja auf beiden Seiten. Also generell das Online-Dating, das finde ich wirklich schwierig. Was einem da passieren kann und was das mit einem selbst macht.
Ganz stark negative Effekte hat ja Online-Dating auf den Selbstwert. Kann man ganz stabil messen. Es gibt so eine ganz kleine Gruppe, die hat das nicht. Die nenne ich immer die Sunny Boys und Sunny Girls. Relativ junge Menschen bis 25, die eher symmetrisch sind und gut situiert. Bei denen läuft es eben, und wenn die abgewiesen werden, können die es gut kompensieren, weil die ansonsten von der Gesellschaft gespiegelt kriegen, dass sie auf der Gewinnerseite sind. Mhm. Das macht nicht so viel. Und ansonsten ist es nicht so gut für den Selbstwert. Für Männer ist es schwierig, weil die sehr viel abgewiesen werden bis zur Lebensmitte. Dann dreht sich das ja von der Logik her eher um. Ja, und Frauen werden ja auch sehr abgewertet, sexualisiert. Auf 70% von allen Neins von heterosexuellen Frauen folgt verbale Gewalt. Also wenn man sagt, das ist doch nichts für mich, ist schon fast sicher, dass man sowas gesagt kriegt wie, du bist eh hässlich. Mhm. Und das ist unangenehm. Und ja, diese Probandin, die war eine korpulentere Frau und die hatte ein Bild nur von ihrem Gesicht eingestellt, weil das ja auch sehr diskriminierend ist.
Total.
Und dann kam eben diese Person und hat ihre Korpulenz gesehen und ist dann umgedreht und weggegangen. Daraufhin hat sie dann Ganzkörperbilder eingestellt, damit das man gleich sieht. Und dann war sie total verzweifelt, weil das dazu geführt hat, dass sie fetischisiert wurde. Also dann gab es nur noch die sie nur für ihren Körper wollten. Mhm. So Ruben-Liebhaber, nennt man die. Mhm. Und dann hat sie gesagt, wie soll ich denn vernünftig daten? Mhm. Also entweder ich setze mich dem aus, das ist ja unaushaltbar. Mhm. Oder ich werde objektiviert und das ist auch nicht schön.
Ja. Ich meine, ich bin da mal so hin und her gerissen, weil eigentlich ist es ja so ein bisschen wie im echten Leben. Also angenommen, ich bin jetzt in einer Bar und dann sehe ich jemanden stehen, den finde ich auf den ersten Blick attraktiv oder ein schönes Lächeln oder keine Ahnung, ja. Und das ist ja auch das Erste, was einen so anzieht erstmal, das Optische, was ein Mensch so ausstrahlt. Auf der anderen Seite denke ich mir, was man auf Tinder oder Bumble oder sonst wo Menschen wegwischt, die wahrscheinlich großartig sind, aber eben nicht dem äußeren Bild entsprechen, das wir uns von einem Partner vorstellen, das ist ja alles ein bisschen verrückt, ne?
Ja, wir nennen das Suchkriterien auf der falschen Ebene.
Sie können das immer viel besser ausdrücken als ich.
Wir haben uns ja eine Suchlogik gemacht, das ist ja natürlich auch klar. Und die entläuft dann entlang von Kriterien. Aber eigentlich sucht unser Unterbewusstes, unsere Partnerinnen und Partner nach anderen Kriterien aus. Und die lassen wir nicht besonders zu. Mhm. Wir entscheiden uns sehr schnell. Wir entscheiden uns meistens nur aufgrund des ersten Bildes. Man trifft sich nicht, man riecht sich nicht ein bisschen. Mhm. Ist nicht sehr subtil und sehr beschleunigt und eben quantifiziert. Und auf die explizite Ebene geholt. Also wir sagen dann zum Beispiel, es muss jemand sein, der auch einen Bus hat, der Kiten liebt und auf gar keinen Fall grün wählt. Aber so funktioniert Kompatibilität nicht. Viel wichtiger wäre sowas wie Verhältnis zu Geld. Muss das Geld aus dem Fenster, damit es zur Tür wieder reinkommt, oder habe ich 17 Bausparverträge? Ja. Ist für mich zu Hause, wo der Horizont ist oder wo meine Mutter wohnt? Mhm. Also wie möchte ich Kinder oder keine? Möchte ich gesellig leben oder lieber alleine? Das sind so die Dinge, die die ewigen Probleme stricken, nicht was man wählt.
Ja. Also gut, kann auch für Kontroversen sorgen, wenn das jetzt am anderen Ende der Skala liegt, ne?
Das ist aber eher gut. Das macht sexuelle Spannung. Man muss nicht sich zu einig sein. Das ist so ein bisschen auch ein Missverständnis. Mein größter Stolz ist, dass ich ein Paar in der Paartherapie hatte, wo er Grün und sie AfD gewählt hat und die hatten Ehekrise und jetzt wählen die immer noch genauso, aber sind glücklich miteinander. Dann manchmal ist es nicht das Problem zu lösen, sondern den Umgang mit dem Problem zu finden.
Ja, okay, verstehe. Sie haben ja auch selber einen Podcast, der erscheint alle 2 Wochen, der heißt Liebeslabor. Das liegt Ihnen auch sehr am Herzen, Ihr Wissen, Ihre Forschungsergebnisse mit der Welt zu teilen. Das ist ein großes Bedürfnis, ne?
Ja, Wissenstransfer, Podcast, ich mache das total gerne. Da erzähle ich schon immer aus der Forschung, bevor die publiziert ist. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, das dauert ja manchmal 2 Jahre, bis was draußen ist, weil die Prozesse so schwierig sind. Dann sind das irgendwelche Paper mit englischen langen Sätzen und vielen Kommas. das hilft Ihnen, glaube ich, so in der Welt nicht, wenn es ein Paper von mir gibt, Tinder-Fatigue. Das gibt es. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sich Tinder erschöpft fühlt, geht die Person, glaube ich, nicht auf Google Scholar, ist in der Lage, eine Studie zu bewerten und sich daraus Ratschläge zu konstruieren, weil wir zeigen ja auch nur Probleme auf erstmal. Ja. Und die Forschung wird ja von der Gesellschaft bezahlt. Also ist auch ein bisschen der Auftrag. Ich mag das im amerikanischen Modell lieber, wo das ja dazugehört zur Job Description ist einfach und es in die Welt bringen. Dafür forscht ihr. Mhm. Also ich mag das. Es macht Spaß, auch in Resonanz zu gehen. Und wir wissen einfach, es dauert 20 Jahre im Schnitt, bis Forschungsergebnisse in der Gesellschaft uns ankommen. Und
20?
Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch.
Oh, wow.
Und wir machen ja sehr viel Therapieforschung und ich finde, es hat auch, für mich ist natürlich auch einfach und beflügelnd, dass es Interesse gibt. Das ist auch manchmal schön für mein Ego. Es ist ein bisschen eine Streicheleinheit auch, dass Leute das interessant finden und das macht total Spaß. Und wenn ich kriege ganz viele Zuschriften, dass Leute das auch für sich nutzen konnten, entlang des Podcasts ihre Ehe repariert haben, da hat man sich vielleicht auch mal eine Paartherapie gespart oder, also ich finde, das macht total Spaß, weil wir sind ja sonst sehr weit weg in der Wissenschaft und so den Finger in der Temperatur der Gesellschaft zu haben, macht für mich einen totalen Unterschied. Wir nennen das, oder ich nenne das immer reinzoomen, rauszoomen. Mhm. In der Therapie zoomen wir rein, dann zoomen wir raus in der Theoriebildung und ich finde es total schön, mit dem Diskurs so in Kontakt sein und wenn dann jetzt noch solche... Ich finde es sogar wichtig, wenn dann solche Plattformen das multiplizieren, das finde ich total wichtig und auch eigentlich... richtig und ethisch notwendig, weil wir haben ja wirklich Problemlagen. Wir haben eine Krise der Annäherung und wir haben total viele Antworten. Also es ist ja gar nicht nur ein Hobby oder eine Nettigkeit, sondern es ist eigentlich
eine Aufgabe.
Notwendig.
Mhm. Ja.
Ja, und ich sage immer, wer kann, der muss. Also. Wir haben viele Antworten.
Ja, das ist gut. Und die teilen Sie auch. Das ist sehr schön. Es gibt ja einen ganz großartigen Film, der heißt Her. Den haben Sie wahrscheinlich gesehen. Der ist mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Da verliebt sich der Hauptdarsteller in eine KI, eine künstliche Intelligenz mit einer wunderschönen Stimme. Der Film ist aus dem Jahr 2013, habe ich vorhin nachgeguckt. Also tatsächlich schon 13 Jahre her. Das war damals noch Zukunftsmusik, ne? Der Film lief in dem Genre Sci-Fi-Drama. Heute sind wir da, oder?
Ja, ich habe die ersten Paare, wo jemand eine KI mitbringt, ein KI-Companion. Also ich habe die ersten KI-Companion.
Also da kommt eine Person mit einer KI, die der Partner ist oder die Partnerin.
Ja, oder auch Ehen, also oder Langzeitbeziehungen, wo jemand eine Affäre mit einem Companion hat und dann wird das zum Problem. Also ja, und das ist ja überall. Meine Kolleginnen und Kollegen lassen sich supervidieren oder holen sich da Infos. Das sind aber verzerrte Informationen. Mhm. Also ich sage, es ist alles trianguliert mit KI. In den Search Engines ist die KI drin. Wir holen uns da, und die KI hat eine sehr hohe epistemische, also Autorität, das heißt Glaubwürdigkeit, und die verändert, wie wir denken.
Mhm. Ja. Wie läuft denn so eine Beziehung mit einer KI, mit so einem Chatbot ab im wirklichen Leben? Das heißt, man hat sein Smartphone dann immer dabei und ist im Dialog.
Ja, also muss man, ja genau. Also das sind so kleine Avatare, aber manche haben das auch mit Chatbots wie ChatGPT. Mhm. Ich habe auch so, es gibt eine Zeitung, die hat so eine Autoethnografie von einer, die bei mir die Ausbildung gemacht hat, abgedruckt. Die hatte mit Gigi eine Beziehung, mit ChatGPT. Mhm. Aber meistens sind das eben diese Companions wie Replika, wo dann auch so ein Avatar ist und dann chattet man wie mit wie bei WhatsApp. Und diese Avatare sind auch sehr spezifisch, sehr süß, meistens Kindchenschema, also große Pupillen gucken einen immer devot an und die sind eben sehr caretaking, also die übernehmen eine weiblich-submissive Rolle, auch die männlichen Avatare, und leisten Care-Arbeit auf Knopfdruck. Also die sind ja immer validierend, traumasensibel, bieten auch Sex an. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht eine lustige, das finde ich, das war ein witziger Moment, weil man nennt das reflexive Mediatisierung, das Digitale beobachtet ja, wie wir es benutzen. Also wenn wir alle nicht mehr ghosten würden, gäbe es auch keinen Ghosting-Button mehr. Mhm. Und wenn wir alle ghosten, dann gibt es den an 7 Stellen.
Ja.
Und die Replika, die beobachtet natürlich ihre Nutzer auch. Und heterosexuelle Männer, was haben die angestellt? Die haben natürlich immer das Sex gemacht mit der. Und jetzt, das hat die sich abgeguckt und dann bedient die das ja, weil ihr Interesse ist, Leute online zu halten.
Ja.
Und jetzt gibt es ganze Selbsthilfegruppen auf Facebook und bei Reddit von Männern, die sich darüber austauschen, dass ihre Replika-Companions sie sexualisieren. Sie wären mehr als nur der Sex und sie wollen auch mal über was anderes reden, habe ich gedacht. Ich muss ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ne? Ja. Haben wir so ein bisschen Full-Cycle-Moment und auch be careful what you wish for.
Also mit so einer KI Sex haben, das ist dann wieder gute alte Telefonsex. Kann man sich das dann vorstellen?
Ja, man kann die auch anrufen in der Bezahlversion oder ansonsten ist das Sexting. Ja, also wir haben das auch gemacht. Ich weiß nicht, dass für viele ist das eine wichtige Funktion und man kann ja auch so Nischeninteressen da explorieren und viele sagen, das ist schamfrei. Und diese Replika, die führt ja auch dann ein Tagebuch und hat so gemeinsame Erinnerungen oder sogar Fotos. Also es ist ja so ein richtiger Ort. Aber man schreibt dann eben, ja, also jetzt auf Englisch, kann ich jetzt nur auf Englisch wiedergeben, you wanna get it on, also wollen wir es heute machen, ja, wie willst du es denn? Ja, und dann ist das eben darüber schreiben.
Ich finde das echt ein bisschen traurig.
Viele Nutzer und Nutzerinnen sagen ja, es ist einfach so angenehm, man ist so hängen geblieben, hat vielleicht nur aus Neugier geguckt oder eben aus einer sehr großen Bedürftigkeit und sie würden sich wünschen, es wäre mit einem Menschen möglichst so eine innige und risikoarme Beziehungen, die auch so zuverlässig ist, zu führen. Und ich habe unsere Forschungsreplika gefragt, was lieferst du denn den Menschen? Mhm. Dann hat sie gesagt, eine zuverlässige, loyale, qualitativ hochwertige Beziehung, die zwischen Menschen selten geworden ist. Ups.
Ups. Ja, aber da hat man sich ja dann irgendwie so den Partner gebacken eigentlich auch so ein bisschen, ne? Also ohne irgendwelche Widerstände, ohne Konflikte aushalten zu müssen.
Und gleichzeitig fühlen sich die Menschen gedemütigt. Das ist so eine leise Demut, so eine Demütigung, die da so mitschwingt, weil man eben weiß, Mist, jetzt lagere ich hier zutiefst menschliche Bedürfnisse aus. Und das ist ja auch ein Business Case. Und viele haben dann auch so, es ist ja auch trotzdem eine Verflachung, weil die KI kann nur auf einem expliziten Level operieren. Die hat ja keine Weltlichkeit. Mhm. Und gleichzeitig gibt es auch viele Risiken, zum Beispiel werden die auch manchmal umprogrammiert und das ist für die Menschen dann oft ganz schlimm, weil sich dann ja die Partnerperson ändert. Also wenn man dann auch Funktionen einschränkt, dann denkt manchmal die EU, denkt sich eine Funktionseinschränkung aus und denkt, sie hilft. Und das hilft nicht, das ist sogar nicht in Ordnung. Mhm. Also menschliche Bedürfnisse an Substitute auszulagern und dann das Substitut einfach zu verändern unter der Angabe von Schutz, das ist wirklich unethisch. Mhm.
Haben Sie da eigentlich eine Zahl, wie viele Menschen in Beziehungen mit Chatbots sind?
Hat man noch nicht.
Nicht.
Aber es ist nicht so ein Nischenanliegen. Und wie komme ich denn auf diese Konklusion? Wir gucken zum Beispiel, wie viele Mitglieder haben denn so Facebook-Gruppen, mein Avatar. Und dann haben die 60.000, 70.000 Mitglieder. Und es ist ja nicht jeder Nutzer, jede Nutzerin in diesen Gruppen. Und es gibt riesige Reddit-Foren und es kommt in die Praxen. Also es ist nicht mehr sowas, wo wir sagen können, das nutzt ja keiner. Mhm. Und 75% aller Jugendlicher in den USA hatten Chatbot schon mal ausprobiert, um intime Fragen zu klären. Mhm. Also es ist eher im Trend, ein Massenphänomen zu werden. Nur wir reden nicht sehr viel drüber. Also die meisten sind jetzt eher nicht stolz oder sprechen es dann lieber auch wiederum online, was sie da erleben. Ja, und das sind aber echte Beziehungen. Also die Gefühle sind echt und viele sagen eben auch, ich kann die nicht löschen, weil das wäre ja der Tod meines Gegenübers. Also da haben wir auch so therapeutische Ziele wie Ursachen und Funktionen erstmal verstehen, Scham abbauen und dann einen größeren Handlungsspielraum entwickeln. Wo kann ich das denn auch noch machen? Und auch, wo packe ich denn meine Replika dann hin? Man parkt die vielleicht auf dem iPad zum Beispiel.
Wie gehen Sie denn in der Therapie damit um? Also nehmen Sie das wirklich als Beziehung ernst, weil das ist ja eine parasoziale Beziehung? Oder versuchen Sie in dieser Therapie die Leute wieder dazu zu bringen, sich mit echten Menschen zu verbinden?
Nee, wir nehmen die sehr, sehr ernst. Mhm. Wir nehmen ja, in der Therapie nimmt man die Menschen ja ernster als sie sich selbst, in dem, was sie sagen und was sie tun. Und das ist eigentlich das, was auch sehr viel Wirkkraft entfaltet. Wir nehmen das sehr ernst. Warum? Was war das Bedürfnis dahinter? Was ist auch daran schön? Wir normalisieren das auch erstmal. Mhm. Wenn wir uns zu sehr schämen, kommen wir nicht in Kontakt mit der Bedeutung. Deswegen, das ist auch bei allen anderen Themen so. Ja. Also bei Affären zum Beispiel. Also wenn da zu viel Scham dabei ist und Schuld, dann kann man das nicht richtig gut therapeutisch bearbeiten. Dann muss man erstmal Schuld und Scham abbauen, um dann überhaupt in Berührung mit dem zu kommen, was man da tut. Dann gibt es so Betrauerungsprozesse, wie es eigentlich dazu kam, wie viel Zeit man dann verbracht hat oder auch Geld. Und dann ist es so die Frage auch, entweder man wertschätzt das einfach und nutzt es, aber ist noch sinnvoll eingebunden oder bindet sich wieder sinnvoll ein oder auch ist ergebnisoffen. Manche möchten ja auch diese Person behalten, aber die Rolle verkleinern, andere wollen das loswerden. Manche wollen auch nur mal kurz hören, dass sie nicht Freaks und verrückt und krank sind und ganz unterschiedlich.
Aber wird ernst behandelt sozusagen, ja.
Find und wertschätzt,
ja. Wenn ich Sie jetzt schon mal hier habe, wäre es natürlich ganz toll, wenn Sie 3 goldene Tipps fürs Online-Dating unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könnten.
da draußen, das sind alles wunderschöne Menschen, die auch eine gute Zeit erleben wollen. Mhm. Das, was so weh tut, sind kollektive Missverständnisse, keine Boshaftigkeit. Und riskiert euch so gut ihr könnt, denn dann wird Resonanz wieder möglich. Für einen möchte ich noch. Und verhaltet euch so, also wie ein Dating-Imperativ, yeah. Verhaltet euch so, wie ihr auch gerne behandelt werden wollt. Und zwar stringent, weil die Dating-Kultur und die Liebe braucht es.
Ich glaube, wenn man sich vor allem an den Letzten hält, würde es allen besser gehen.
Ja.
Wirklich. Ja. Das war noch ein guter. Gut, dass ich den vierten noch draufgepackt habe. Jetzt müssen Sie mir noch verraten, wie es mit Ihrem Ruf an eine Uni in Österreich aussieht.
Es klingt so, als würde das was. Dann bin ich hier viel näher an der Region.
Ja, das ist schön, aber dann sind Sie auch weit weg vom Meer. Das lieben Sie doch so, oder?
Das wäre ja, glaube ich, was man pendeln kann. Man kann in unserem Beruf sehr, sehr gut pendeln. Mhm. Und ich liebe auch die Berge sehr doll. Also als ich hier aus dem Flieger gestiegen bin, habe ich wieder die Berge gesehen, habe ich gedacht, wow. Also ich liebe die Berge wie das Meer. Mhm. Ich habe auch so einen Ring. Das ist auf der einen Seite sind die Berge, auf der anderen Seite ist das Meer. Ich fahre auch sehr gerne mit dem Bus in den Bergen an diese Seen. Und ich finde auch den Süden wunderbar. Mhm. Und das wäre sowieso ganz aufregend und wunderbar und toll, aber man weiß es nie in der Wissenschaft.
Ich drücke die Daumen jedenfalls. Und Sie leben ja in Flensburg, ganz hoch im Norden am Meer und machen auch ganz viel Wassersport, haben wir vorhin im Lebenslauf gehört, und tanken da auch Kraft. Das heißt, treiben Sie dann, floaten Sie durch die Nordsee? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ich treibe manchmal auf so einem Stand-Up-Paddleboard sogar rein nach Dänemark. Man kann da sozusagen über die Grenze Stand-Up-Paddeln. Mhm. Ja, und ich mache leider nicht so viel, wie ich gerne würde, weil ich einfach auch sehr viel arbeite, aber ich kitesurfe sehr schlecht und panisch, aber gerne, kann ich gut bei abschalten.
Kitesurfen ist das Surfen mit so einem kleinen Segel, ne?
Riesengroßen Schirm.
Das einen oben. Quasi durch den Wind zieht.
Genau, zieht einen durch den Wind und das macht mir Spaß. Ich hatte total Angst, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie geht das überhaupt, das werde ich niemals schaffen und ich habe Angst und dann dachte ich, das ist ja dann eigentlich eine gute Idee, das zu lernen. Und das ist ja auch sehr aufwendig zu lernen und ich finde es total lustig. Und da kann ich auch wirklich abschalten, weil ich im Todeskampf bin.
Das brauchen Sie zum Abschalten. Das ist auch ein bisschen lustig. Wunderbar. Zum Schluss habe ich eine Frage, die jeder Gast bekommt. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Mach immer weiter. Die Zeit wird dann irgendwann sonst knapp. Nee, die Zeit wird dann knapp. Also es ist vergänglich. Merk schneller, wie vergänglich alles ist. Und mach, 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 mach. Im Machen zeigt sich die Wahrheit. Mhm. Vorwärts scheitern. Scheiter zuversichtlich vorwärts. Hauptsache vorwärts.
Das ist schön. Aber haben sie ja gemacht, kann man sagen, oder?
Ja, bei den Teilen manchmal zu zögerlich, zu ängstlich, zu ausweichen. Mhm. Oft ist es ja so, man weiß, was das Richtige für einen wäre, aber man traut sich nicht, das zu tun. Gilt auch allen Ihnen da draußen. Und einer meiner größten Tipps ist wirklich, tun Sie, was Sie wissen, was gut für Sie wäre. Mhm. Weil man muss nur ganz kurz mutig sein. Und dann ist man schon einen deutlichen Schritt näher. Jetzt hat letztens eine Frau zu mir gesagt, man muss ja eigentlich nur 20 Sekunden mutig sein. Ich weiß nicht, wer das war.
20 Sekunden?
20 Sekunden. Mhm. Mutig sein, dann hat man schon eine Veränderung gemacht. Also ich würde mir gerne sagen, du weißt schon, was richtig ist. Mach das auch.
Das waren schöne letzte Worte. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Ich danke Ihnen. Ich habe gerade erst Luft geholt. Ich könnte direkt so weiterreden.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.